Ich bin noch nicht fertig mit diesem Thema Liebe Gottes. Dieses Mal soll es allerdings nicht darum gehen, um diese Liebe zwischen uns Menschen. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Was für mich Voraussetzung ist, wenn ich Beziehung zu Gott haben will, dann ist es eine Aussage aus dem 1. Johannesbrief, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist so was ganz Großes, eine ganz große Aussage. Und vor allem, weil diese Liebe Gottes, eben, sie ist viel, viel mehr eben als Gefühle. Das werden wir noch sehen. Liebe ist für Gott etwas ganz arg Aktives. Und dann ist die Frage, wie können wir diese Liebe sehen? Einen Vers habe ich euch noch. Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das höchste und erste Gebot. Interessant ist, das ist aber keine Aussage aus dem Neuen Testament, sondern das steht schon in 5. Mose 6. Und zwar ging es damals um das Volk Gottes, das er aus der ägyptischen Sklaverei befreit hatte. Er hatte ihnen Freiheit geschenkt. Er wollte ihnen das eigene Land geben und er wollte ihr Gott sein. Und was er auch wollte, war eben von diesen Menschen, die er befreit hatte, geliebt zu werden, weil er sie auch liebte. Doch was das bedeutet, Gott, wenn Gott uns Menschen liebt, sehen wir dann noch. Ich beginne ganz am Anfang. Für euch alles wohl bekannt und trotzdem ist es für mich immer wieder diese Grundlage. Der Mensch, Adam und Eva, waren der Mittelpunkt der Liebe Gottes. Das ist was ganz Wichtiges. Er hatte den Garten Eden für die zwei eingerichtet und für die Menschheit dazu. Und er wollte sie als seine Partner haben. Da habe ich ihn gefragt, ja, wie liebt er? Er wollte denen beide, und er hat es auch getan, das Beste bieten, was es gab. Also der Garten muss genial gewesen sein. Bei allem, was wir an schöne Gärten finden, da können wir nochmal ein gewaltiges draufsetzen. Er wünschte sich unbeschwertes Leben für die beiden, mit Aufgabe und mit ihm an der Seite. Ein Leben, in dem sie alles hatte, was sie braucht haben. Warum? Weil er gesorgt hat. Sie waren schon, und das hat er sich gewünscht, und das brauchen wir Menschen, dass wir aktiv sind. Sonst geht's nicht. Aber er wollte Sorge. Er hat alles gerichtet. Das ist die Grundlage. Und dann haben die beiden gedacht, wir möchten gern frei sein. Der Teufel hat es ihnen so geschickt zugeflüstert, dass Gott es doch nicht so gut meint mit ihnen. Und dann haben sie zu spät erkannt, dass sie einen ganz großen Fehler gemacht haben. Es war dann zu spät. Und es gab kein Zurück mehr, kein Weg mehr rein in dieses, ich sage es jetzt mal, unbeschwerte Leben mit Gott. Es gab kein Zurück in diesen Garten, in dem alles wuchs und alles da war, was sie braucht haben. Es gab kein Zurück. Und ich habe gedacht, ja, so ist es manches Mal mit den Fehlern auch. Es gibt Fehler, mit deren Folgen muss man leben. Und man kann diese Fehler nicht rückgängig machen. Das gibt's einfach. Ich gehöre zu den Autofahrern, die auch gern schnell fahren. Aber stellt euch vor, mir wird es passieren, dass ich irgendjemand schwer verletzen wird. Ich könnte diese Sache nicht mehr rückgängig machen. Mit dieser Folge müsste ich leben. Und das Elend ist, dass an manche Fehler andere auch noch leiden müssen. Das wäre nämlich die Person, die ich verwischen würde. Und das ist in unseren Beziehungen auch immer wieder so. Und das war bei Adam und Eva so. Mir leidet heute drunter, weil die damals. Ja? Was mir aber wichtig ist, Auch wenn sich die Beziehung damals, die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen verändert hat, eines hat sich nicht verändert. Nämlich seine Liebe zu uns Menschen. Die hat sich nicht verändert. Er hat die Menschen trotzdem noch so geliebt. Aber er konnte diese Liebe nicht mehr so zeigen, wie er es gern wollte, weil sie ja außerhalb waren. Und dann habe ich gedacht, ach ja, wir machen auch mal einen Drei-Stufen-Plan. Gibt es in der Welt immer wieder? Hoch, ja, woran kann man das erkennen? Gottes Drei-Stufen-Plan. Drei-Stufen-Plan für das, dass er uns liebt und dass er Gemeinschaft haben möchte. Das Erste ist einfach, Gott zeigt seine Liebe in Form von aktivem Handeln. Das war, ist das, was man auch im Alten Testament entdecken kann. Klar, diese Liebe hat auch Gefühle, aber eher anders Gefühle wie bei uns. Die sind nicht diesen Höhen und Tiefen so unterworfen. Das Zweite, Gemeinschaft mit den Menschen durch Jesus, das heißt, da wo wir ihn annehmen, und der Heilige Geist in unser Leben kommt, ist natürlich noch mal eine andere Beziehung da. Und das Dritte, aber da kommen wir heute, gehen wir gar nicht dran, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das heißt, er suchte immer wieder Mensch, Möglichkeiten, den Menschen zu zeigen, woran, dass er sie liebt. Und ich gehe da ein bisschen in ein paar Verse mit euch rein. Es geht mir vor allem um diesen ersten Punkt. Also, dass Gott seine Liebe zeigt. Dabei habe ich entdeckt, dass an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel immer wieder steht, ich will. Dass Gott sagt, ich will. Ich will auch manches. Aber wenn ich sage, ich will, dann heißt das noch lange nicht, dass das passiert. Ich wünsche mir auch manches. Hier sagt Gott zum Abraham, hey Abraham, ich will dich zum großen Volk machen. Und deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Wahnsinn, Gott rief den Abraham aus der Gesellschaft heraus, wo man an ganz andere Götter glaubt hat. Und die Menschen sollten dann Abraham sehen, dass es diesen Gott gibt, der seine Macht im Gute für die Menschen einsetzt. Dass es einen Gott gibt, dem die Menschen, dem das Gegenüber wichtig ist. Dass er sie als Partner auf dieser Erde haben will. Und dass er redet und dass er Beziehung sucht. Durch den Sündenfall hat sich vieles verändert. Auch ein Thema, das ist das Thema Macht. Und zwar habe ich euch eine Folie, die das ein bisschen zeigt. Und zwar einfach mal, Gott begegnet dem Abraham, wenn wir beim Abraham bleiben, in einer positiven Macht. Das heißt, Gott sagt, ich werde das Beste für dich tun. Das heißt, dein großer Wunsch wird auch erfüllt. Du kriegst Kinder und das wird ein großes Volk und du kriegst ein Land. Hey Abraham, cool, oder? Macht hat aber auch eine andere Seite. Die sehen wir hier. Macht begegnet uns vielleicht vermehrt mit dieser negativen Seite. Macht negativ heißt, da übt einer auf den anderen Druck aus. Vielleicht so weit, dass der andere Angst bekommt oder dass Menschen in seine Abhängigkeit kommen. Und Druck ausüben, das kann sehr subtil, sehr versteckt passieren. Das muss nicht so offensichtlich sein. Wenn man sein Gegenüber kennt, kann man da so Knöpfe drücken, die man gar nicht so sieht. Und man weiß aber ganz genau, was das auf der anderen Seite auslöst. Diese Art von Macht fordert auch Unterordnung. Ich bin oben, du bist unten. Der Papa sagt, solange du daheim bist und kein eigenes Geld verdienst und deine Füße unter meinen Tisch streckst, tust du, was ich sage. Das heißt aber nicht immer nur positiv, sondern der Papa hat unter Umständen so ein paar Gedanken, bewusst oder unbewusst. Ich habe das Sagen und Manches soll er bitte auch zu meinen Gunsten tun. Das ist die negative Macht. Und ich denke, bei den Kindern sieht man das schon. Ich habe jetzt hier mal einfach mal dieses, wie es sichtbar wird, was sie fordert und hier mal, wo man sie entdecken kann. In Regierungsstile kann man die entdecken. Geht nach Nordkorea. Ich glaube, ein härteres Beispiel gibt es nicht für negative Macht, wie das, was dort passiert. Es kann in Firmen passieren, wo der Chef dementsprechend auch mit, vielleicht mit weiblichen Angestellten umgeht, vielleicht das eine oder andere fordert, was ihm gar nicht zusteht. In Familie kann es passieren, das heißt, dieses Thema häusliche Gewalt, ob von Mann oder von der Frau, gibt es ja beides. Man findet es in der Schule, wenn gemobbt wird, wenn die eine oder andere unterdrückt und sagt, morgen will ich 50 Euro. Und wenn nicht, und Kinder aus Angst, die tun da alles Mögliche dafür. Sie leben in dem Fall in einer Unterdrückung. Kinder unter sich, das ist dann auch so ein Thema da drin. Diese Machtkämpfe, die können manches Mal auch so versteckt sein, dass die Eltern das gar nicht mitkriegt, wer jetzt wirklich der Schuldige ist und dass dann doch einer das Sagen hat. Und unten drunter habe ich hingeschrieben, auch in Religionen. Diese Macht findet man auch in Religionen, diese negative Macht, auch im christlichen Glauben. Wenn wir 500 Jahre zurückgehen, Zeit Luthers und auch danach, diese Menschen lebten in der Angst. Sie hatten den Glauben, aber nicht den Glauben, so wie er in der Bibel beschrieben wird, sondern Menschen hatten die Macht übernommen und haben nach ihrem Vorteil gesucht. Rom wird immer reicher. Und die Leute hier, die mussten zahlen und Löhne, ja, alles Mögliche. Ja, auch Landesfürsten haben da mitgemacht. Das ist gerade egal, wer das war. Und die Leute konnten sich nicht wehren in der Kirche, weil sie die Bibel gar nicht lesen konnten. Die hatten keine Chance. Sie waren dem ausgeliefert. Vielleicht taucht jetzt beim einen oder anderen so ein Einwand auf. Ja, aber Gott arbeitet doch auch mit Druck. Und hat seine Leute, hatte die nicht auch manchmal Angst vor ihm? Das ist so, wenn man das Alte Testament liest. Ja, das stimmt. Aber es gibt einen großen Unterschied. Wenn die negative Seite Macht ausübt, dann geht es darum, dass es ihr selber besser geht. Dass ich noch mehr habe. Dass ich besser dastehe. Dass der andere drunter ist. Und Gott hat seinem Volk auch immer wieder Druck gemacht. Aber er wollte ja eigentlich, dass es ihnen besser geht. Das war ja seine Intention. Wenn Gott sagt, ich will, dann heißt es, ich werde tun. Ich lese euch vor. Hosea 11. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb und rief meinen Sohn aus Ägypten, wie ich sie auch rief. Sie liefen weg von mir. Den Balen opferten sie und den Bildern räucherten sie. Ich aber hatte Ephraim laufen gelehrt und sie auf meine Arme genommen. Aber sie merkten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Seilen zog ich sie mit Stricken der Liebe. Ich half ihnen, das Joch in ihrem Nacken zu tragen. Ich neigte mich zu ihm und gab ihnen zu essen. Es ging Gott um sein Volk. Zurück zum Abraham. Jetzt kommt es, wenn Gott sagt, ich will, dann heißt es, ich werde tun. Das ist der Unterschied zwischen Gott und mir. Ich will nachher auch. Aber ob ich deswegen das tun werde, ist nochmal eine andere Frage. Ich habe euch jetzt ein paar Stellen, wo das drin vorkommt, nur ein paar ausschnittsweise. Ich will mit deinem Munde sein, dich lehren, was du sagen sollst. Es war eine Sache an Mose. Gott sagt, hey Mose, stressfrei, be cool, ich mach das. Ich helfe dir. Du kriegst es vom Pharao hin, ich sorge dafür, dass das klappt. Oder er sagt an dieser anderen Stelle, 2. Mose 6, dann, ich will euch dieses Land geben. Hey Leute, das war ein Land, in dem Milch und Honig fließen sollte. Das war ein Mini-Paradies, gell? Und Gott sagt, es wird ein Mini-Paradies. Wenn ihr an meiner Seite bleibt. Dann in 2. Mose 16, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Gott sagt, hey Leute, wird jeden Tag frisch gemacht. Jeden Tag gibt es frisches Manna, außer sonntags, also am Sabbat. Aber das wird so frisch sein, wie wenn ihr es gesammelt hättet. Es wird jeden Tag frisch sein. Ihr braucht keinen Stress haben. Ihr kriegt kein altbaches Brot. Das Brot wird nicht hart sein, das wird nicht schimmelig werden, nichts. Und das mache ich 40 Jahre lang. Leute, wenn Gott das damals hinbracht hat, dann kriegt das doch auch hin, uns zu versorgen, oder? Und dann sagt Jesus, hey, sorgt euch nicht. Denn euer Vater im Himmel, der sorgt doch für euch. Josua, ich will, oder er sagt, ich werde dich nicht verlassen. Du wirst Chef sein von diesem Volk, aber ich bin da. Beim Gideon sagt Gott, ich werde euch erretten. Da waren wieder mal die Feinde da. Und das heißt, Gott sagt, hey, ich kläre das. Ich rette euch. Alles Zeichen seiner Liebe. Dass er sagt, ich liebe euch so sehr, dass ich euch ganz praktisch für euren Alltag helfe. Jesaja 54, mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Ich werde mich deiner erbarmen. Ich werde da sein für dich. Oder ich will euch trösten, wie eine Mutter einen tröstet. Ich werde das tun. Wenn es euch schlecht geht, wenn ihr in Probleme drinsteckt, sagt Gott euch zu, ich tröste dich. Das ist meine feste Zusage, weil ich dich lieb habe. Weil du mir wichtig bist. In keiner Religion gibt es einen solchen Gott. In keiner Religion. Der solche Dinge für seine Menschen plant. Das gibt's nicht. Es gibt in dieser Welt keinen Gott, der so eine persönliche Beziehung sucht mit Menschen, dass er mit ihnen redet und ihnen wirklich aktiv zuhört. Es gibt keinen Gott auf dieser Welt außer unseren, dem der Einzelne, das heißt jeder von euch, ist ihm unwahrscheinlich wichtig. Es gibt keinen Gott aus dieser Welt außer unseren, der praktisch seine Leute zur Seite steht. Wenn ich irgendwo stehe mit dem Platterreifen, mir helfen die Männer meistens nicht. Ist so. Manchen würde ich wahrscheinlich auch wegschicken, weil ich es wahrscheinlich besser hinkriege wie mancher solche Mann. Aber Gott sagt, ich helfe dir. Wenn keiner kommt, dann helfe ich dir, dass du das hinkriegst. Oder ich gebe dir die Idee, dass du anrufen kannst und jemanden fragen kannst. Ich bin ganz praktisch da. Frage ist, nimmst du es in Anspruch? Er ist ein Gott, der neue Chancen schenkt. Dieser Drei-Stufen-Plan, nochmal, Gott zeigt seine Liebe in aktivem Handeln. Und das Zweite, da gucken wir ganz kleines bisschen ran jetzt, diese Zeit mit Jesus. Hier unten heißt es, könntet manche jetzt schlecht lesen, aber ich lese es euch vor, denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide, Juden und Christen, in einem Geist den Zugang zum Vater. Das heißt, durch den Heiligen Geist lebt Gott in uns und diese Beziehung ist jetzt enger wie vorher im Alten Testament. Es hat sich unheimlich viel verändert. Wir leben schon lange drin, deswegen merkt man das oft gar nicht mehr. Aber dass wir so mit Gott reden können, dass er so da ist, dass er uns ansprechen kann. Wir lesen den Bibelvers und dann denken wir, oh, stimmt, habe ich noch gar nie gesehen. Das ist das, dass er aktiv da drin ist. Und jetzt frage, wie kann jetzt unsere Liebe zu diesem Gott aussehen? Jetzt gibt es ganz viel und ganz wenig. Und ich fange mit einem Punkt an, wo vielleicht der Kopf schüttelt. mit ihm leben, ohne Angst vor ihm. Ihr denkt jetzt vielleicht, ach, hey, komm, ich habe doch keine Angst vor Gott. Aber Angst hat viele Gesichter. Und die eine oder andere Angst in einem breiten Spektrum steckt vielleicht in unserem Unterbewusstsein und wir haben sie vielleicht durch unsere Erziehung mitbekommen. Ich weiß nicht, wie euer Vater war oder ist. Was ist, wenn mein Leben geprägt wurde durch die Angst vor dem Vater? Dann ist mein Verhältnis zu Gott auch geprägt von dieser Sache. Oder was löst die Aussage bei euch aus, wenn ich sage, Gott sieht alles, was ihr tut, was ihr redet und was ihr denkt? Freut euch drüber? Oder löst es vielleicht auch unangenehme Gefühle aus? Oder wie ist, wenn ich dann sage, er sieht alles, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr allein seid. Wenn ihr allein vor eurem PC sitzt, Tür zu habt und keiner mitkriegt, was ihr macht, er kriegt's mit. Was löst es aus? Wie seht ihr an der Stelle Gott? Die andere Frage ist, warum diene ich Gott? Damit er mich liebt? Damit ich ihn zufriedenstelle? Vielleicht auch von der Prägung von daheim. Ich habe daheim, nicht ich, aber vielleicht viel gearbeitet, damit ich Anerkennung bekommen habe, dass man mich angenommen hat. Und ich habe immer Angst gehabt, dass sie mich vielleicht doch nicht liebe. Leute, diese Angst kann auch in unserem Verhältnis zu Gott drinstecken. Ich habe einen Satz gefunden, Angst kann uns nicht verändern. Sie kann uns nur eine gewisse Zeit kontrollieren. Eine gute, grundlegende Änderung bewirkt Angst nicht. Sie hält mich eine Weile unter Schach. So kann ich auch Kinder unter Schach halten, ja? So eine Zeit lang geht es. Aber eine wirkliche Veränderung bei Kindern bewirke ich nicht dadurch, dass ich denen Angst mache. Das geht nicht. Das heißt, da gehört was ganz anderes rein. Und der Johannes, der sagt es so genau, toll, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Hier steht das Wort, oder auch nicht, Phobie, Phobos, das heißt Schrecken und Furcht. Die, wo so eine Spinnenphobie haben oder Schlange oder was weiß ich, das kann ja auch eine Phobie sein vor Dunkelheit. Dann wisst ihr, was hier gemeint ist. Ich komme in einen dunklen Raum rein und ich schiebe Panik. Und Johannes sagt, hey, Leute, sowas ist in der Beziehung mit Gott nicht drin. Weil es Liebe gibt. Weil Gott euch liebt. Er macht euch keine Angst. Von daher geht es hier darum, ihm total zu vertrauen. Und zwar Vertrauen in dem Sinn, er ist gut zu mir. Dass das Grundlage wird in unserem Leben. Gott ist gut zu mir, egal was geschieht. Und ich halte an ihm fest, auch egal was geschieht. Warum? Er ist der, der wirklich zu mir steht. Wir erleben es immer wieder, dass Menschen nicht so zu uns stehen, auch wenn sie es mal sagen. Und dann auf einmal ändert sich was im Leben. Und Menschen lassen uns fallen. Das passiert bei Gott nicht. Deswegen keine Furcht vor ihm, keine Angst vor ihm. Er ist der Vater, der uns hält, der uns durchbringt, der uns trägt. So, jetzt ist doch noch die Frage, wie kann unsere Liebe zu ihm aussehen? Das Erste ist ganz einfach dieses, keine Angst habe, sondern vertraue. Und dann gibt es noch einen anderen Part. Sein Wort halten und danach leben. Das ist die andere Seite. Seine Liebe zu uns zeigt sich in den Taten, in seine Taten ohne Erwartung. Also ohne, ich tue dir was, damit ich was krieg. Das ist bei Gott nicht drin. Er tut's, weil er dich lieb hat. Er steht zu uns, hilft, weil wir ihm wichtig sind. Und jetzt ist für mich dann die Frage, sollte unsere Antwort nicht sein, für diese Art zu lieben, tue ich das, was dir wichtig ist. Weil du mir so begegnest, dieser große Liebe, deswegen tue ich das. Ich war mit 16 befreundet. Jetzt quatsche ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das hat nicht kalt. Schade, habe ich damals gedacht, aber so ist es manchmal. Aber was tut man nicht alles, wenn man verknallt ist? Ich bleibe jetzt mal bei dem, weil ich glaube, mehr war es damals nicht. Wenn der ein Fußballspiel hatte, habe ich mich auf mein Klapprädli gefahren und bin hingefahren, egal wo. Wenn wir Jugendkreis hätten, das war dann in einem anderen Ort, damit ich ihn sehen konnte, bin ich mit meinem Fahrrädli hingefahren. Zum Glück war es ein Klapprädli, dann hat es ein anderer hat's nachher zusammengeklappt und dann hat er mich heimgebracht. Klapprädler kennt ihr gar nicht, die gibt's. Ja, die Jüngeren nicht so. Das macht man dann so einmal zusammen und dann kann man es in den Kofferraum. Merkt ihr was? Der andere muss nicht sagen, komm schon mal zum Fußballspiel. Der andere ist mir wichtig, deswegen fahre ich da hin. Das heißt, wenn ich entdecke, wie Gott mich liebt, wie viel er für mich tut, dann wäre es eigentlich meine Liebe, dass ich dann das tue, was ihm wichtig ist. Das ist alles. Und doch so viel. Johannes 15. Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Und jetzt habt ihr die Aufgabe, zu überlegen, was es für euch in euren Alltag bedeutet. In seine Gebote zu leben. Ich habe jetzt keine Auflistung. Ihr müsst das und jenes tun. Aber allein, wenn wir die 10 Gebote nehmen, da steckt so viel drin. Heilig, Gott heiligen, heißt zum Beispiel auch, dass ich das tue, was er möchte. Wenn ich das mit reinnehme in meine Beziehungen, in meinen Umgang, in das, wo ich im Beruf stehe, in meinen Alltag, einfach eigentlich ein Stück weit so zu leben, was Jesus vorgelebt hat. Da drin zeigt sich Liebe zu Gott. Wisst ihr, wenn wir Lobpreis haben und wenn wir unsere Lieder singen, dann kann das alles ganz schön sein. Wenn man genauer hinguckt, können es manchmal leere Worte sein. Ich sing's mit. Aber ich sing's vielleicht gar nicht mit dem, ich lieb dich, Herr. Ja klar, ich lieb dich mit meinem Gefühl und morgen ist passiert was Schlimmes und mein Gefühl ist ganz anders zu Gott. Das hat keine Tragkraft. Sondern wenn ich singe, ich lieb dich, Herr, dann singe ich da mit drin auch, Herr, ich tue das, was dass du groß wirst in dieser Welt. Das tue ich, weil ich dich lieb habe. Ich bin für dich da, weil ich dich lieb habe. Ich erzähle vielleicht andere davon, weil ich dich, diesen großen Gott, kenne und weil ich dich lieb habe und so weiter. Gott lieben heißt, im Vertrauen, sich nicht vor ihm fürchten und auf der anderen Seite das tun, was er gern hat. Was sonst noch dazu kommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt noch mal was, aber ich glaube, das reicht zum Üben. Ich bete noch und lade euch ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr Jesus, dass du mit uns redest, dass du da bist. Dass deine Liebe zu uns eben nicht nur in Worte besteht, sondern dass deine Liebe zu uns darin besteht, dass du aktiv bist, Herr Jesus. Und das Größte, was du getan hast für uns, ist das, dass du für uns gestorben bist. Das war Liebe, unsere Schuld ans Kreuz zu tragen. Und jetzt uns nahe zu sein in jedem Tag. Und unsere Liebe zu dir, es geht nicht um Worte, um große Worte, dass wir dich lieben und dass wir alles tun, sondern es geht darum, dass wir unser Leben nach dir ausrichten, nach dir und deinem Wort. Wir bitten dich, hilf uns da drin, Herr. Amen.